HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Guten Abend. Wie groß Sorgen und Ängste durch den Krieg in der Ukraine geworden sind, haben kürzlich die Beitrittsgesuche Finnlands und Schwedens zur NATO gezeigt. Aber auch auf der anderen Seite Russlands, im Osten nämlich, erlebt man die Auswirkungen. Dort liegt Japan. Beide Länder, Russland und Japan, streiten seit Jahrzehnten über einen Teil der Kurileninseln. Das aber ist längst nicht der einzige Berührungspunkt. Unsere Korrespondentin Katrin Erdmann war ganz im Norden Japans unterwegs und hat mit unterschiedlichsten Menschen zu diesem Thema dort gesprochen.
Windig, grau und frisch ist es in der Hafenstadt Nemuro auf der nördlichsten japanischen Insel Hokkaido. Zu Russland hat die Stadt schon aufgrund ihrer geografischen Nähe, die Kurileninseln sind nur wenige Kilometer entfernt, Kamtschatka, rund 2000 Kilometer weg, verschiedenste Beziehungen. Die Nemuro-Oberschule. Die Russin Anna begrüßt an diesem Morgen eine kleine Gruppe Schülerinnen und Schüler zum Russischunterricht. Die Russin wirkt an diesem Morgen um einiges lebendiger als ihre Schüler, was auch an ihrer Unterrichtsform liegen mag. Immer wieder müssen die Jugendlichen zur Tafel gehen, sich einen Ball zuwerfen und Fragen beantworten. Ungewöhnlich und untypisch für Japan, wo eher frontal gelehrt wird.
Es haben zwar nur wenige Schüler Interesse an der russischen Sprache, aber es kommen jedes Jahr welche dazu. Im vergangenen Jahr hatte ich sogar 30 Schüler.
Wie die den Unterricht finden, darf man sie nicht fragen. Das hat die Schulleitung verboten. Nur Anna darf unter den Argusaugen des stellvertretenden Direktors einige Fragen beantworten. Der größte Unterschied zwischen russischen und japanischen Kindern ist für sie:
Ich denke, der größte Unterschied ist das Verhalten der japanischen Kinder. Sie sind ruhig und hören besser zu. Und die Schüler in Russland sind laut und aufgeweckter.
Als Lehrerin sei es hier natürlich angenehmer, schiebt sie kichernd hinterher. Anna kam vor 3 Jahren über ein Austauschprogramm aus dem russischen Kamtschatka. Zwar stritten Japan und ihr Heimatland auch da schon über die Inselgruppe, die zwischen ihnen liegt, aber inzwischen hat sich die Situation durch den Angriffskrieg in der Ukraine natürlich verändert. Russland ist international geächtet. Im Alltag merkt Anna davon jedoch kaum etwas.
Ich mache mir jeden Tag große Sorgen. Aber Gott sei Dank sind die Japaner um mich herum alle sehr, sehr nett zu mir und versuchen, mich zu unterstützen.
Dennoch treffen selbst sie die Sanktionen.
Meine Familie, meine Freunde und meine Verwandten haben es sehr schwer und leiden auch sehr. Und viele Russen haben Probleme. Was mich selbst angeht, ist es so, dass ich meine Kreditkarte aus Russland nicht mehr benutzen kann. Die ist gesperrt.
Japan hat sich als Mitglied der führenden Industrienationen früh den internationalen Sanktionen angeschlossen. Japan ist weit weniger auf russisches Öl angewiesen als Europa. Es ist abhängiger von russischer Kohle, hat jedoch auch hier einen Rückzug angekündigt. Regierungschef Fumio Kishida.
Heute ist es die Ukraine, morgen könnte es Ostasien sein. In diesem Sinne der Krisenmentalität habe ich die japanische Politik gegenüber Russland geändert und mit den G7-Staaten bei der Umsetzung der Sanktionen zusammengearbeitet.
Die Beziehungen zwischen Japan und Russland hatten sich mit Beginn des Krieges in der Ukraine schnell verschlechtert. Bereits im März erklärte Russland sämtliche Verhandlungen über die umstrittenen südlichen Kurileninseln und allem, was damit zusammenhängt, für beendet. Japan protestierte damals aufs Schärfste. Doch Russland legte nach, führte allein und später auch gemeinsam mit China militärische Manöver in der Region durch. Die Kurileninseln, was zu Deutsch Archipel der 1000 Inseln bedeutet, sind eine ca. 1200 Kilometer lange Ansammlung von zum Teil unbewohnten Inseln. Bis 1945 lebten dort rund 17.000 Japaner. Dann wurden sie der Sowjetunion zugesprochen.
Im Abkommen von Jalta steht ganz klar, dass die Kurilen an die Sowjetunion gehen.
to the Soviet Union.
Doch 1951 folgte der Friedensvertrag von San Francisco. Und das hört sich ganz anders an, sagt James Brown, Professor für russisch-japanische Beziehungen an der Temple-Universität in Tokio. Darin verzichtet Japan zwar auf einen Teil der Inseln, doch fehlt eine genaue Definition des Gebiets und auch, wem sie künftig gehören sollen. Kein Zufall, sondern volle Absicht, sagt Brown.
Von Yalta zum San Francisco-Abkommen haben die USA ihre Position verändert, um den Territorialstreit zu befeuern. Das sollte helfen, damit sich Japan nicht auf die Seite der Sowjetunion schlägt.
1956 verspricht die damalige Sowjetunion im Falle eines Friedensvertrages, zwei Inseln zurückzugeben. Seitdem wurde zwar viel geredet, aber nichts erreicht. Die rechtskonservative Regierung Japans versucht das Thema dennoch am Leben zu halten, vor allem in Hafenstädten wie Nemuro. So finanziert sie an der Oberschule eine Arbeitsgruppe, die sich explizit für die Rückgabe der Kurileninseln, im japanischen nördliche Territorien genannt, einsetzt und sogar einmal die Woche eine 10-minütige Sendung für den lokalen Radiosender produziert. Der 17-jährige Ayumu Kubo gehört zu der AG und hat eine klare Meinung.
Die Inseln gehören zu Japan.
Die Chance, sich wirklich eine eigene Meinung zu bilden, wird den Kindern von vornherein genommen. Oder anders formuliert, ist nicht erwünscht. Dementsprechend stehen in den Schulbüchern der Mittel- und Oberschule dann Sätze wie:
Die nördlichen Territorien, die aus den vier Inseln Kunashiri, Itorofu, Shikotan und Habomai-Inseln bestehen, sind Japans Staatsgebiet.
Und?
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Inseln von der Sowjetunion besetzt und noch heute sind sie in illegalem Besitz Russlands. Japan bemüht sich kontinuierlich um die Rückgabe der Inseln. Sie wurde aber bis heute nicht verwirklicht.
Ayumu war bisher einmal auf den umstrittenen Inseln. Das ist 4 Jahre her.
Wir wurden dort sehr herzlich aufgenommen. In den 3 Tagen habe ich russische Familien besucht. Bis dahin dachte ich immer, Russland sei ein unheimliches Land. Aber die Menschen, die ich kennengelernt habe, waren alle sehr freundlich. Sogar netter als die Japaner. Meine Vorurteile habe ich dadurch abgebaut.
Und er findet, beide Staaten sollten endlich Frieden schließen, wenngleich er den Anspruch der Vertriebenen nach wie vor für rechtens hält. Doch was, wenn er sich nun eines Tages in eine nette, hübsche Russin verliebt? Würde er sein Vorhaben dann aufgeben? Durchaus möglich, sagt er knapp. Allerdings wird er so schnell wohl nicht wieder nach Russland kommen, denn das vor 30 Jahren begonnene Austauschprogramm ist seit 2020 ausgesetzt. Erst wegen der Pandemie, jetzt hat es Putins Regierung auf Eis gelegt. Wie dieses Programm aussah, für die Teilnehmer streng ausgewählt wurden, zeigt ein Film im Austauschmuseum Nemuros. Russinnen führen darin Ballett vor, stecken Blumen, andere üben sich im Sumo-Kampf. Das Besondere an dem Programm war die visafreie Einreise. Mikiko Hondas Mutter hat früher auf den Kurilen gelebt. Deshalb engagiert sie sich heute ehrenamtlich für den Austausch zwischen Japanern und Russen.
Es sind viele Freundschaften entstanden. Und auch jetzt, wo wir uns natürlich wegen Corona lange nicht sehen konnten, haben wir über die sozialen Medien Kontakt. Ansonsten haben wir uns bei unseren Besuchen immer umarmt und gegenseitig beschenkt.
Die Rückgabe der Inseln, die ihr natürlich ebenso am Herzen liegt, sei bei den Treffen allerdings ein Tabu. Ebenso streng wie die Auswahl der Japaner sei auch die der Russen gewesen, räumt sie ein. Es soll ja nichts dem Zufall überlassen werden.
Das sind natürlich japanfreundliche Russen, die sowieso Interesse an dem Land haben, die die Sprache lernen wollen. Also solche Familien nehmen uns auf, wenn wir hinkommen.
Für die Russen sei das auch deshalb attraktiv gewesen, weil sie dann im Gegenzug kostenlos nach Japan reisen konnten. Mikiko Honda vermisst den Austausch, doch ein Visum für die Einreise würde sie niemals beantragen, denn das wäre eine Anerkennung der Kurilen als russisches Territorium. Das japanische Außenministerium verbietet seinen Bürgern sogar indirekt auf die Inseln zu reisen. Mikikos Ehemann Toshiharu ist nebenbei Jazzmusiker und hat sich mit seinem Orchester etwas ganz Besonderes einfallen lassen.
Wir haben ja viel mit Russland zu tun und haben uns gefragt, wie könnten wir das auch musikalisch ausdrücken? Und so entstand die Idee für ein Stück, das ein japanisches und ein russisches Volkslied miteinander verbindet. Das Stück heißt Most, ist russisch und bedeutet Brücke.
Zweimal hätten sie sogar mit Russen zusammen musiziert, als sie zu Besuch waren, erzählt Honda.
Das erste Mal war das auf der Insel Shikotan. Da waren russische Kinder, die Instrumente dabei hatten. Und das andere Mal, als das russische Orchester aus Sachalin nach Japan kam. Da haben wir auch zusammen gespielt.
Doch nicht nur das Zwischenmenschliche ist durch den Krieg beeinflusst, auch die Wirtschaft. Die Menschen leben hier größtenteils vom Fischfang. Morgens um 6 Uhr steht ein Dutzend Männer am Pier, den Kopf gesenkt. Schweigend sortieren sie Makrelen aus. Immer wieder greift eine riesige Zange mit einem Netz in den Bauch des Fischerbootes, schwenkt hinüber zu den Arbeitern und entlädt ihren frischen und zum Teil noch zappelnden Inhalt vor den Arbeitern, die flink die Fische sortieren. Die Guten flutschen dann eine Etage tiefer in eine kleinere Box. Von hier aus wird der Fisch bis nach ganz Japan und sogar bis ins Ausland, wie zum Beispiel nach Singapur, transportiert. Yuya ist junger Familienvater. Für Politik interessiert er sich eigentlich nicht. Dabei wirkt sich der Krieg erheblich auf sein Leben aus, denn Yuya ist Fischer.
Ich fische überwiegend Algen und der Fang beginnt normalerweise im Juni. Wir fischen in russischen Gewässern und verhandeln immer vorher darüber. Aber in diesem Jahr haben die Verhandlungen noch nicht einmal begonnen.
Und das heißt, solange es keine Einigung gibt, kann er nicht rausfahren und verdient auch nichts. Inzwischen hat das russische Außenministerium erklärt, dass sämtliche Abkommen, die es japanischen Fischern bisher erlaubt haben, im Umfeld der Kurileninseln zu operieren, ausgesetzt sind. Auch Tsuyonori Hayashi ist Fischer.
Ich fische nie in russischen Gewässern, sonst würde ich verhaftet werden.
Immer wieder ist das in der Vergangenheit passiert. Der Krieg hat sich durch die gestiegenen Treibstoffpreise auf sein Leben ausgewirkt. Dass sich Japan empört, weil Russland nicht mehr über die Kurilen und einen Friedensvertrag reden will, hält er für eine Scheindiskussion, aufrechterhalten von ein paar alten Männern.
Wenn die Inseln zurückkämen, könnten wir zusammen mit den Russen fischen. Aber die Rückgabe ist wahrscheinlich unmöglich. Davon abgesehen, dass sich die meisten Japaner überhaupt nicht dafür interessieren, will sowieso nur ein kleiner Teil die Inseln zurückhaben. Es ist nicht mehr zeitgemäß, darüber zu diskutieren, ob die Inseln zu Japan oder Russland gehören.
Leben wolle dort sowieso niemand. Dass Russland immer wieder Manöver in dem Gebiet durchführt, hat er mitbekommen, hält der 39-Jährige aber für bedeutungslose Drohungen. Ganz anders sieht das die 60-jährige Makiko.
Ich habe tatsächlich Geräusche gehört, Dong. Und da habe ich mich gewundert und dann erfahren, dass das russische Militärübungen sind. Aber wenn man bedenkt, wie nah wir an Russland dran sind, dann macht mir das schon Angst. Und dann schießt Nordkorea immer Raketen ab. Also das alles geht mir schon sehr nah.
Als Krankengymnastin habe sie früher immer mal wieder russische Patienten gehabt. Aber das sei leider vorbei, bedauert sie. Dennoch unterstützt sie voll und ganz die Sanktionen gegen Russland. Wie auch Kazuaki, der gerade vom Arzt kommt.
Ich mache mir zwar keine riesengroßen Sorgen, aber wir haben ja sehr viele Probleme mit Nordkorea und seinen Raketen. Und wenn es in der Ukraine vorbei ist, könnte es vielleicht hier weitergehen. Das stimmt mich schon nachdenklich.
Worin sich beide einig sind, Japan darf den Krieg in der Ukraine nicht zur weiteren Aufrüstung nutzen. Und Raketen auf Hokkaido zu stationieren, wie es kürzlich ein Abgeordneter der regierenden Liberaldemokraten vorgeschlagen hat, sei der völlig falsche Weg.
Wo man den Krieg im Kleinen spürt. Unsere Japan-Korrespondentin Katrin Erdmann war das mit dem Bericht über ihren Besuch in Japans Norden. Mein Name ist Liane Stahl und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.